Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Im Rausch des Lebens. Einem Podcast, in dem wir uns mit Themen wie Burnout und Sucht beschäftigen, wie man aus diesen unschönen Situationen des Lebens wieder rauskommen kann und wie man glücklich bleiben kann. Mein Name ist Verena Tietze. Ich bin 37 Jahre alt und heute führe ich ein glückliches und erfülltes Leben. Dafür musste ich aber erstmal durch ein Burnout und einen Alkoholentzug. Gemeinsam mit Professor Michael Musalek, Psychiater und Psychotherapeut und Vorstand des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit an der Sigmund-Freud-Universität, werden wir Folge für Folge Themen aufbereiten, die mich, aber auch so viele Menschen da draußen beschäftigen. Und wir werden eines feststellen, dass der Rausch des Lebens so viel besser sein kann, wenn er nicht aus Alkohol besteht. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Musalek und Tietze im Rausch des Lebens. Ich heiße Verena Tietze und ich sitze hier mit Herrn Professor Musalek. Wie geht's Ihnen denn heute?
Es geht mir wie immer gut, doch etwas nachdenklich, denn das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist doch eines, das für viele Menschen sehr, sehr belastend ist und daher etwas nachdenklich. Und wie geht's Ihnen?
Ja, ich fürchte mich ein bisschen vor unserem neuen Zyklus, weil ich doch glaube, er trifft mich mehr, als ich gedacht hätte. Wir befinden uns nämlich in einem neuen Zyklus und zwar dem Trauma-Zyklus. Und in der ersten Folge werden wir uns einfach mal generell damit beschäftigen, was ist Trauma überhaupt? Also wir hören das, es ist momentan auch ein bisschen ein Modewort, kommt mir vor. Also ganz viele reden von, ich bin traumatisiert oder retraumatisiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass wir momentan eigentlich sehr damit herumwerfen, mit diesem Begriff, ohne wirklich zu wissen, was ist denn das genau, was bedeutet das? Und so möchte ich eigentlich heute auch starten. Herr Professor, vielleicht können Sie uns mal eine Definition geben, was ist denn ein Trauma?
Sie haben völlig recht. Wir haben in der letzten Zeit im öffentlichen Diskurs durchaus eine Verwässerung dieses Begriffes. Allerdings, wenn wir es direkt übersetzen, dann ist eine Verwässerung praktisch gar nicht möglich, denn Trauma heißt einfach schlicht Verletzung. Und Verletzung ist immer etwas Furchtbares. Bleiben wir bei der körperlichen Verletzung. Ist in der Regel schmerzhaft. Wenn es eine tiefe Verletzung ist, dann bleibt auch eine Narbe über. Wenn man Pech hat, dann wird diese Verletzung, wenn sie zuheilt, noch eitrig und heilt eben nicht so. Und genau all das passiert letztlich auch bei psychischen Verletzungen. Also Trauma, wenn wir über ein Trauma sprechen, dann meinen wir in der Regel ein psychisches Trauma. Dieses psychische Trauma ist nichts anderes als eine schwere seelische Verletzung, die man hat. Und wie bei jeder Verletzung müssen wir zuerst einmal überlegen, wie kommt diese Verletzung zustande, um auch sich zu schützen, dass wir nicht dauernd verletzt werden. Und das Zweite ist, es gibt natürlich ganz schwere Verletzungen, es gibt mittelschwere Verletzungen, es gibt leichte Verletzungen und genauso ist es auch im Bereich der psychischen Traumata. Da gibt es welche, die relativ leichte sind und da gibt es aber auch ganz, ganz massive. Der einzige Unterschied zum Trauma jetzt im körperlichen Bereich ist, dass akute Belastungen, also akute Einwirkungen, relativ wenig Verletzungen machen, während das im körperlichen Bereich natürlich ganz massive Verletzungen machen kann. Während chronische Traumata ein sehr hohes Maß an auch Schäden anrichten. Also wir halten letztlich große Belastungssituationen, die akut sind, relativ gut aus, können gut sie kompensieren. Wenn es aber um langdauernde Belastungen geht, immer wiederkehrende Verletzungen geht, dann halten wir das ganz, ganz schlecht aus. Also in jedem Fall ist es etwas, was mit Schmerzen verbunden ist, was mit Leiden verbunden ist. Und der einzige Unterschied ist, dass halt einmal blutet nach außen und für alle sichtbar ist. Und bei den seelischen Traumata ist nach innen blutet und leider, manchmal im einen oder anderen Fall sogar auch Gott sei Dank, nach außen nicht sichtbar ist.
Heißt das aber, dass ein Trauma immer etwas ist, was dann mir schon öfters passiert ist oder kann ein Trauma schon auch eine einmalige, also jetzt bei der seelischen Verletzung, kann das schon auch ein einmaliges Ding sein oder ist es eher dann etwas, was öfters passiert ist.
Es ist fast immer etwas, was öfter passiert ist, weil wir eben, wie gesagt, einmalige Ereignisse relativ gut aushalten. Natürlich, wenn wir jetzt uns in einen einmaligen Bombenangriff zum Beispiel befinden und dort Todesangst erleiden und auch sehen, wie Menschen sterben, dann ist das natürlich ein Gramm, das man quasi nicht wegbekommt. Wenn man einen geliebten Menschen bei einem Autounfall sterben sieht, dann ist das ein massives Trauma, wo man auch das Bild quasi nicht wegbekommt. Aber es braucht im akuten Bereich eine unglaublich starke Belastung. Also das Trauma, also die Aktion, die letztlich zur Verletzung führt, muss sehr massiv sein. Während bei immer wiederkehrenden Traumata es durchaus auch relativ, soll ich sagen, nicht sehr relativ gesehen, geringe Verletzungen sein können, die dann aber in der Summe zu ganz massiven Schädigungen führen können. Wir halten einfach im psychischen Bereich Belastungen und Überlastungen einfach schlecht aus.
Auf Dauer nicht aus. So. Nur jetzt als Nebenfrage, kann so auch ein Burnout entstehen? Ist das auch was Traumatisches? Wenn ich zum Beispiel ständig beleidigt werde oder runtergedrückt werde in der Arbeit und das sind, sagen wir, über die Jahre hinweg so Mini-Belastungen, zählt das auch dazu oder ist das was anderes?
Also zum Ersten würde ich meinen, wenn man schlecht behandelt wird, dann ist es in der Regel keine Mini-Belastung. Und, und da bin ich bei einem sehr wesentlichen Punkt. Traumatisierende Ereignisse sind immer individuell traumatisierend. Das heißt, wir können uns nicht den Luxus erlauben zu sagen, naja, für mich wäre das kein Trauma und daher ist es für jemanden anderen auch kein Trauma. Sondern es gibt Dinge, die für manche Menschen sehr, sehr belastend sind und auch überlastend sind und auch bedrohlich sind. Und andere, die sind weniger belastet und bedrohlich. Dann gibt es natürlich diese ganz massiven Ereignisse, die sind für uns alle bedrohlich und belastend. Aber es ist schon so, dass man durchaus auch von etwas belastet sein kann, wo der andere sagt, eigentlich finde ich das jetzt nicht ganz so arg. Zum Beispiel, wenn man ein hohes Gerechtigkeitsbewusstsein hat und man wird immer unfair behandelt am Arbeitsplatz, dann kann das für den oder diejenige ein massives Trauma sein. Und Sie haben völlig recht, Burnout entsteht nicht nur durch Überarbeitung, also nicht nur, weil wir zu viel arbeiten, sondern es braucht dann eben andere Faktoren, wie zum Beispiel ein schlechtes Arbeitsklima, wie den Umstand, dass man nicht gelobt wird. Auch da gibt es Menschen, die so viel Eigenlob letztlich haben, dass sie sagen, ja, wenn ich von außen nicht gelobt werde, ist es zwar nicht schön, aber im Prinzip ist es nicht wirklich massiv verletzend für mich. Andere, die sehr abhängig davon sind, die möglicherweise auch im Selbstwertbereich nicht ganz so üppig ausgestattet sind, um das vorsichtig auszudrücken, für die ist das natürlich schon eine traumatisierende Situation. Also halten wir fest, psychisches Trauma kann nicht objektiviert werden. Ja. Und den größten Fehler, den wir machen können, ist, dass wir dann sagen, da würde mich das traumatisieren. Und wenn es mich nicht traumatisiert, dann darf es einen anderen auch nicht traumatisieren.
Das habe ich auch wo gelesen, weiß jetzt nicht mehr genau wo, aber dass ein Trauma nicht unbedingt das ist, was außen passiert, sondern was es innen anrichtet. Also was ich dann innerlich abspeichere, kann man das auch so sehen. Also natürlich schon so ein Bombenangriff oder ein Autounfall oder so, das sind ja sehr große Ereignisse, aber ist es auch eine Reaktion dann in dem Sinne, so wie ich es dann in mir aufnehme?
Wir sind alle verletzbar. Und wir sind vor allem dann verletzbar, wenn wir uns öffnen. Und deshalb passieren ja auch die meisten Verletzungen in Beziehungen.
Ja.
Weil dort öffnen wir uns, dort geben wir unseren Schutzwall auf und damit trifft uns natürlich dann auch eine Belastung, die vielleicht, wenn wir einen Schutzwall hätten, gar nicht eine so massive ist, ganz unvorbereitet und auch dementsprechend massiv. Also es ist immer unsere innere Einstellung, die letztlich hier auch am Trauma mitspielt. Das heißt nicht, dass wir quasi jetzt an jedem Trauma selbst schuld sind, aber wir sind natürlich auch Mitverursacher. Das ist die schlechte Nachricht. Wenn das stimmt, und ich fürchte, das stimmt, dann haben wir natürlich aber auch die Möglichkeit, dass wir auch etwas dagegen machen können. Und das ist es ja auch, wo wir in der Therapie ansetzen, dass wir unsere Einstellungen verändern können, dass wir unsere Umgangsformen mit bestimmten Verletzungen verändern können, dass wir uns auch in der Resilienz letztlich stärken können. Also auch in diesem Bereich, wo wir uns eben nicht so verletzbar machen oder nicht so verletzbar sind.
Also das finde ich finde das so spannend. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das zu weitgreifend ist, aber ich zum Beispiel bin auf etwas draufgekommen, ein Trauma. Und ich bin jetzt schon im 4. Jahr meiner Therapie. Also das ist ja ein sehr langer, oder für mich ist das doch schon ein recht langer Weg. Und da frage ich mich natürlich, das heißt aber, wir schaffen es, Sie haben schon gesprochen von einer Wunde oder so, wir schaffen es irgendwie oder die Psyche deckt das zu. Also irgendwie ist das dann verborgen, weil sonst hätte ich es ja irgendwie heilen können. Aber wenn ich nicht weiß, was es ist und dann auch noch diese Schichten drüber sind und ich ewig brauche, um dort überhaupt hinzukommen, um hinzuschauen, ja, wissen wir denn dann überhaupt, wie viel da gespeichert ist? Oder ja, wieso ist denn das so?
Wir haben zwei Möglichkeiten zu reagieren. Also wir haben viel mehr Möglichkeiten, aber zwei, die sehr häufig anzutreffen sind. Das eine ist, dass wir einfach eine Verletzung negieren. Also dass wir so tun, wie wenn die einfach nicht stattgefunden hätte.
Ja.
Wir kennen das auch aus Krisensituationen. Es passiert eine Krise, nehmen wir die Pandemiekrise her. Und die erste Reaktion ist einmal, das hat mit mir nichts zu tun. Das ist das Problem der anderen. Mit mir traumatisiert das gar nicht. Das ist das Erste. Da kommen wir relativ bald drauf, dass das mit möglicherweise doch etwas auch mit mir zu tun hat und kommen dann in eine Überlastungssituation. Manche bleiben gleich in diesem ersten Stadium. Es gibt ja auch viele Menschen, viele ist jetzt übertrieben, aber manche Menschen, die bis heute sagen, das hat es gar nicht gegeben oder ist nur eine Erfindung der Pharmaindustrie oder was auch immer, um besseres Geschäft zu machen. Also diese Negation, das Negieren eines Problems ist schon etwas, was sehr häufig ist. Und bei massiven Traumen gibt es aber auch eben den Effekt, den Sigmund Freud beschrieben hat als Verdrängung, wo wir uns jetzt nicht aktiv quasi dem entziehen und sagen, das hat mit mir nichts zu tun, sondern es passiert uns einfach. Als einen gewissen Selbstschutzmechanismus.
Ja.
Das große Problem dabei ist allerdings, es ist so wie bei einer Narbe oder bei einer Situation, wo man eine Wunde gehabt hat, die noch nicht ganz verheilt ist.
Ja.
Wenn dann wieder hier eine Einwirkung kommt, dann ist die Haut so dünn, dass es gleich wieder aufbricht. Und da brechen dann oft Dinge auf, die uns in der Kindheit passiert sind, die wir letztlich gar nicht in unserem Bewusstsein haben, aber eben durch sogenannte Retraumatisierungen, also wir kommen in ähnliche Situationen, werden wieder konfrontiert mit einem bestimmten Bereich, den wir eben völlig verschüttet haben und dann bricht das Ganze wieder auf.
Aber das heißt noch nicht, dass ich weiß, was es ist, oder? Also es kann mir ja das passieren, ich kann mich zurückerinnern, ja, also zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht näher auf meine Details eingehen, ja, aber dass dann Situationen sind, wo ich zum Beispiel Panik bekomme oder Angst. Und sehr, sehr lange Zeit, wo ich ja auch viel getrunken habe, Alkohol getrunken habe, weil das hat ja geholfen zur Entspannung. Ja.
Und deckt natürlich zu.
Ja, genau. Habe ich das ja sehr lange spielen können, ohne auch nur die geringste Ahnung zu haben, dass da ein Trauma ist. Also ich habe einfach geglaubt, ich habe so etwas nicht. Also das ist ja total verdrängt.
Die allermeisten Menschen glauben, dass sie nie traumatisiert worden sind, aber natürlich bis zu einem gewissen Grad sind wir alle traumatisiert worden.
Ja.
Die Frage ist nur, wie intensiv war diese Traumatisierung? Und gerade in der Kindheit, und wir werden ja sicher mal noch das genauer noch besprechen, da sind wir besonders verletzlich, weil wir auch noch keinen Schutzwall haben. Und im Laufe des Lebens bauen wir dann gewisse Schutzzonen auf und lassen bestimmte Dinge einfach nicht an uns heran. Und sind damit gewissermaßen etwas gefeit, ganz gefeit sind wir nie, aber gewissermaßen etwas gefeit, eben mit diesen Bedrohungen, Belastungen, Überlastungen einfach danach umgehen zu können.
Und warum ist es dann so schwer, das zu finden? Also eben, wenn wir sagen, wir haben ja alle, keine Kindheit war perfekt, würde ich jetzt mal behaupten, dann sind wir Erwachsene und laufen durch das Leben und glauben, das passt schon alles so und diese Traumata sind da verschüttet oder wollen auch, also im Bewusstsein will ich das ja auch gar nicht wahrhaben, weil ich es verdrängt habe. Warum ist es so schwer, das zu finden? Bei mir zum Beispiel 4 Jahre Therapie, um jetzt eine sehr wichtige Sache zu finden. Und ich glaube, es wird jetzt auch noch dauern, bis ich das gelöst habe. Also jetzt geht es ja erst an die Arbeit, das zu integrieren, glaube ich.
Es sind zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Das eine ist, dass wir es eben nicht direkt im Blickfeld haben und nur sekundäre Auswirkungen davon haben. Also Angstzustände sehr, sehr häufig, Panikattacken sehr, sehr häufig.
Sucht.
Die Sucht ist dann letztlich die Reaktion drauf. Also ich habe diese Spannungszustände, ich habe diese Unruhezustände, habe diese Angstzustände und merke, wenn ich jetzt zum Beispiel Alkohol trinke, dann geht die Angst weg. Und das ist ja auch ein hervorragendes Anxiolytikum, ohne Zweifel, keine Frage, ist hochwirksam. Oder Schmerz und Alkohol ist auch ein Anästhetikum. Das heißt, also man spürt einfach die Dinge nicht mehr so stark und deshalb setzt man es quasi im Selbstheilungsversuch, im Selbstbehandlungsversuch dann letztlich ein. Das ist das eine. Das zweite ist aber, dass die allermeisten Traumen und natürlich ganz besonders jene, die im sexuellen Bereich passiert sind, sehr schambesetzt sind. Und diese Schambesetzung wirkt nochmals in die Richtung, das ist eine Tabuzone. Und Scham und Tabu ist ja ganz eng miteinander verbunden. Also dann gibt es wirklich diesen Raum, der nicht zu betreten ist. Nicht? Und ja, der quasi auch für den anderen nicht zugänglich sein darf. Und das macht es auch in der Therapie oft so schwierig. Nicht? Also Scham hat immer etwas mit Tabu zu tun, mit einer Tabuzone, also mit der nicht sichtbaren Zone, die unangreifbar ist. Und im übertragenen Sinn gilt das natürlich auch für psychische und seelische Zustände.
Und das ist mir aber nicht bewusst, oder? Also genau. Das ist ja nicht in meinem Bewusstsein.
Genau. Und es kann dann bewusst gemacht werden im therapeutischen Prozess.
Ja.
Sehr, sehr vorsichtig, sehr, sehr langsam.
Ja.
Und es ist auch etwas, wo man quasi selbst draufkommen muss und eben nur hingeführt werden kann. Es gibt aber natürlich auch den Fall, und auch den müssen wir ansprechen, dass dann manchmal auch Traumen erfunden werden. Also ich kann mich nicht erinnern an etwas, und es ist aber eine naheliegende Erklärung für all meine Zustände, die ich jetzt habe. Und quasi, es wird mir nahegelegt, das könnte doch auch in der Kindheit gewesen sein. Und diese beiden Dinge kann man relativ leicht therapeutisch voneinander unterscheiden, denn das Zweitere berührt, aber nicht wirklich, sondern ist so etwas, sagt, ja, das eigentlich furchtbar, dass das wirklich so ist. Wenn es wirklich ein Trauma ist und man sich mit dieser Situation wieder auseinandersetzt, dann werden einfach die Schleusen geöffnet, emotional. Und es geht mir dann einfach durch. Mit demjenigen Betroffenen oder der Betroffenen. Haben Sie seine Schleusenöffnung erlebt oder war es so, naja, da war halt irgendetwas und ist zwar unangenehm, aber soll das sein.
Na, da kann ich Ihnen was ganz Spannendes erzählen, und das ist eben nicht lange her, das ist ein paar Monate her, und meine Therapeutin hat mich auf etwas angesprochen oder hat etwas zu mir gesagt, und ich weiß noch, also ich musste sie anrufen, weil sie war leider unterwegs und es war auch keine reguläre Stunde, und sie hat das gesagt und es ist wie, als hätte sie einen Luftballon zerplatzt. Ich bin in ein schluchzendes Weinen ausgebrochen. Mein ganzer Körper ist geschüttelt und das kannte ich gar nicht. Also ich wusste gar nicht, was das überhaupt für ein Urschmerz ist, der da aus mir herausbricht. Und dann hat sie auch gesagt, bitte ruf deinen besten Freund an, ob er kommen kann, weil sie ist am Weg wo auch immer hin, und dass jemand kommt und vielleicht mich umarmt oder mich hält. Und der kam dann auch gleich, mein bester Freund, und der hat mich dann gehalten, und stundenlang habe ich da geweint, und dann war ich komplett erschöpft und ich stand komplett neben mir. So, und das Spannende ist, das ist, glaube ich, 2 Wochen lang so gegangen, dass ich entweder totale Panik hatte, dann in ein unglaubliches Schluchzen und Weinen und Schütteln ausgebrochen bin. Und ich habe mir gedacht, ich habe geglaubt, hell broke loose. Also ich wusste nicht, was mit mir passiert. Ich war jeden Tag im Wald. Ich bin im Wald zusammengebrochen, musste mich auf den Waldboden setzen und weinen. Eine halbe Stunde lang, dann bin ich wieder aufgestanden, bin ich wieder weitergegangen und war wieder irgendwie okay. Und das ging wochenlang so.
Das ist genau, was ich gemeint habe mit diesen Schleusenöffnern.
Das
spricht sehr dafür, dass es also hier nicht ein vorgestelltes Trauma ist oder etwas, das möglicherweise auch bis zu einem gewissen Grad passiert ist, und da hat es wirklich ein echtes Trauma gegeben. Und wenn man da quasi ankommt, dann geht es einfach genau in die Richtung, so wie Sie es gesagt haben. Das große Problem, und wo sich sicher auch Ihre Therapeutin viele Gedanken gemacht hat, ist natürlich, dass leider dieser Knopf gedrückt wurde, wo sie nicht vorhanden ist. Und also wir versuchen immer,
dass sie nicht da war, meine Sie.
Genau, dass wir versuchen natürlich, wir wissen alle, es geht in die Richtung, man spürt schon, da gibt es etwas. Und dann muss man eben sehr, sehr vorsichtig sein, weil natürlich, das kann einfach passieren, ist kein Vorwurf.
Nein.
Aber weiß das auch bei mir als Therapeut, wenn ich dann nicht da bin oder nicht sein kann, dann ist es natürlich auch eine sehr bedrohliche Situation für einen als Therapeuten, ne? weil man hier etwas losgelöst hat, das man nicht gut gleich in den Griff bekommen kann.
Aber das Spannende ist jetzt, ich habe keine Erinnerung dazu. Also ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nur, dass es ist, wissen Sie, aber ich kann Ihnen jetzt kein Bild erzählen, oder es sind nur Uremotionen, die ich da durchspürt habe. So, und jetzt 2 Fragen. Die erste ist, das war schon gut, oder, dass das quasi aufgegangen ist und ich das alles durchspüren konnte. Erste Frage. Zweite Frage, macht es was, wenn ich nicht genau weiß, was es ist? Geht es da primär eigentlich um die Emotionen, die da jetzt freigesetzt wurden? Und was bedeutet das zum Beispiel für mich jetzt, dass das passiert ist?
Also der erste Schritt ist ganz sicher der, dass es gut ist, dass einmal die Emotionen freien Lauf gehabt haben. Machen wir es nicht so kompliziert. Es ist genauso, wenn ich in eine Situation komme, wo ein von mir geliebter Mensch stirbt. Wenn ich das jemandem erzählen kann, wenn ich weinen kann, dann hat sich natürlich an der Gesamtsituation überhaupt nichts geändert noch, aber wir alle spüren schon eine gewisse Erleichterung. Das Weinen ist ein ganz, ganz wesentliches Ventil. Leider leben wir in einer Zeit, wo Weinen quasi nicht gestattet ist. Frauen noch ein bisschen mehr als Männer, aber bei Männern, also ein Mann weint einfach nicht, ganz furchtbar, weil wir damit ein ganz wesentliches Ventil hier verlieren. Und dann staut sich das natürlich innerlich auf. Also das ist ein sehr, sehr guter Vorgang. Üblicherweise ist es dann so, dass man weiß, es ist ein bestimmtes Thema, weil dort ist es ja auch passiert. Und dann geht es darum, so offen zu sein und nicht eine Tabuzone noch zusätzlich aufzubauen. Und meist ist es dann im Verlauf so, dass es so schemenhaft Dinge auftauchen, wo man nicht ganz genau weiß, was es ist, aber wo man sagt, aber eigentlich möchte ich es auch gar nicht wirklich wissen. Und dann weiß man es innerlich auch schon, was wahrscheinlich gewesen ist. Und da braucht es jetzt nicht alle Details. Das ist nicht notwendig zur Aufarbeitung. Ja. Also wir müssen auch nicht jetzt in diesen, meist sind es ja Furchtbarkeiten und Scheißlichkeiten, hier zu baden. Wobei die allermeisten Traumen, und das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, basieren ja dort, wo wir dann in Ambivalenzen kommen. Also nehmen wir jetzt einen sexuellen Übergriff an. Dann ist es nicht der sexuelle Übergriff nur, sondern auch, dass man selbst möglicherweise dabei aktiv gewesen ist. Also es ist auf deiner Seite etwas Furchtbares, aber gleichzeitig auch dieses Schuldgefühl, ich habe vielleicht etwas auch induziert, dass dieses Furchtbare passiert oder auch weiter passiert ist. Dieses Gefühl, diese Ambivalenz. Meistens sind es ja Menschen, die von jemandem geliebt werden. Es ist ja nicht so, dass da jetzt der dunkle Mann im Mantel kommt und dann passiert das. Das kann schon auch passieren. Ja. Meistens ist es ja im familiären Umfeld oder in einem näheren Umfeld, wo man jemand gut kennt. Und diese Ambivalenzen, die führen natürlich dazu, dass man es am liebsten gar nicht wahrhaben möchte. Mhm. Da wird sehr viel Fingerspitzengefühl Ihrer Therapeutin brauchen, mit Ihnen gemeinsam diesen Weg noch zu gehen. Aber wie gesagt, es ist nicht notwendig, dass man jetzt jedes einzelne Detail immer ganz aufarbeiten muss, was immer man unter Aufarbeiten versteht. Aber dieses auch zu akzeptieren, da ist etwas passiert, das für mich etwas Furchtbares und Scheißliches ist, dazu stehe ich. Aber in der Zukunft kann ich es einfach viel besser machen und begebe mich nicht wieder in Situationen, wo ich hier retraumatisiert werde, wo ich Ähnliches wieder erlebe. Ich gehe jetzt von der Sexualität weg. Ja. Ganz wesentliche Traumen sind natürlich bei Gewalteinwirkungen. Und da gibt es viel, viel mehr Gewalteinwirkungen, auch in der Kindheit, als sich viele Erwachsene vorstellen können.
Und da meine Frage ist noch dazu, also das heißt aber, der erste oder ein wichtiger Schritt ist, es zu erkennen und auch mal, so wie das jetzt bei mir passiert ist, zu spüren, oder? Um dann eine neue Geschichte beginnen zu können. Und ist das bei Trauma immer so der Heilungsweg quasi? Also ich finde es unter Anführungszeichen oder spüre es. Und dann kann ich nämlich meine Geschichte neu schreiben oder anders schreiben. Ist das so der Weg?
Es geht ja hier nicht nur um das Andersschreiben der Geschichte, wobei das natürlich auch durchaus hilfreich sein kann, sondern es geht ja auch darum, wie kann ich mich in Zukunft vor Situationen schützen, die letztlich mich retraumatisieren. Und ich kann mich natürlich nur schützen davor, wenn ich weiß, wo das Trauma gelegen ist oder in welchem Bereich das Trauma ist. Und dann kann ich mich auch davor schützen, nicht wieder in eine solche Situation zu kommen, wo ich in anderen Zusammenhängen Gleiches wie damals wieder erleiden und erleben muss. Bei einer Kriegshandlung ist es relativ einfach. Da weiß jeder, ich war jetzt im Jugoslawienkrieg, habe dort Menschen verloren. Jetzt kommen wieder Kriegsmeldungen aus dem Ukraine-Krieg und viele, viele Menschen aus dem Jugoslawienkrieg werden jetzt retraumatisiert. Ich habe selbst auch in der Ordination immer wieder erlebt. Also da genügt es auch einfach, diese Bilder nur nochmals zu sehen und es kommen die Emotionen, die damals, die Ängste, auch dieses Ausgeliefertsein, das Gefühl des Ausgeliefertseins wieder zurück. Obwohl man jetzt bequem eigentlich in einem Sessel sitzt und nur ein Bild von etwas sieht. Da weiß man, das ist mein Traumabereich. In vielen anderen Bereichen, also Sie haben bis vor kurzem noch gar nicht gewusst, dass es hier einen Bereich gibt, vor dem Sie sich in der Zukunft schützen müssen. Jetzt schon langsam wissen Sie, erstens einmal, da gibt es etwas, zweitens schemenhaft, das geht ungefähr in diese Richtung und können jetzt natürlich ganz andere Strategien entwickeln, dass Sie nicht wieder in einen Retraumatisierungsfall kommen.
Das heißt also, wir sind leider heute schon wieder am Ende angekommen. Ich könnte jetzt noch viel länger sprechen, aber der Zyklus hat eh erst begonnen. Aber abschließend und hoffentlich auf einer positiven Note quasi, auch wenn Schlimmes passiert ist oder auch, Sie sprechen von diesen Patientinnen und Patienten, wenn man es findet und dann bearbeitet, kann man dieses Trauma, das gehört ja für immer zu einem dazu, oder? Aber man kann lernen, damit zu leben oder wie kann man sich ausrichten, auch wenn so etwas passiert ist?
Also wirkliche Traumen hinterlassen natürlich Narben und es gibt auch seelische Narben. Aber es ist die Frage, wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt so um, bleiben wir bei der körperlichen Narbe.
Ja.
Gehe ich jetzt so um, dass ich den ganzen Tag da drauf schaue und quasi nur mehr als Narbe bestehe? Manche Frauen, die eine Narbe im Gesicht haben, die schauen sich in den Spiegel und sie sehen nicht ihre wunderschönen Augen, nicht ihren wunderschönen Mund, sondern sie sehen nur diese eine Narbe und sie bestehen quasi nur als Narbe. Und genau das kann hier auch passieren. Also wir müssen lernen, dass es außer dieser Narbe eben auch viele andere Schönheiten gibt, auch im seelischen Bereich. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass ich die ganze Zeit versuche, diese Narbe wegzubekommen und herumkratze die ganze Zeit. Und dann wird natürlich das die ganze Zeit wieder aktiv werden. Und auch das muss man lernen, dann zu akzeptieren. Da hat es dieses Trauma gegeben, da gibt es einen Bereich, da habe ich einfach Furchtbares erleben müssen.
Ja.
Aber es gibt wunderschöne Dinge im Leben, die mit diesem Ereignis gar nichts zu tun haben. Und ich kann auch auf das fokussieren. Genauso wie diejenige, die eine Narbe im Gesicht hat, auch auf andere Körperteile fokussieren kann und sagen kann, ja, das mag schon sein, diese eine Narbe, aber ich bin nicht nur Narbe, sondern ich habe viele, viele andere Bereiche auch und ich darf nicht die ganze Zeit quasi herummanipulieren dran, weil dann kann es sein, dass sie auch wieder nicht mehr zusammenheilt und möglicherweise sich auch sekundär infiziert. Und das können wir im übertragenen Sinn auch auf die psychischen Narben anwenden. Also das Wunderschöne am Menschsein ist aus meiner Sicht einerseits, dass wir sehr viele Selbstheilungstendenzen haben. Also wir müssen sie nur zulassen. Das Allermeiste wächst sich auch wieder von selbst aus. Und wir haben noch die Möglichkeit, eben auch ganz aktiv hier behandlungsmäßig einzugreifen. Und das sind in der Regel langfristige Behandlungen. Das ist nicht etwas, was mit zwei Gesprächen quasi in den Griff zu bekommen ist. Das braucht eine Zeit. Aber die Prognose insgesamt, wenn man es angeht, ist ganz hervorragend. Also wir brauchen uns nicht davor fürchten, dass so ein Trauma, das bleibt jetzt und das bleibt immer eine offene Wunde und mit der muss ich halt gehen, so wie Parsifal, der eine Wunde hat, die nie wieder verheilt. Nein. Wir haben die Chance zu verheilen.
Sie kann auch kleiner werden und immer kleiner werden und vielleicht sogar in Vergessenheit geraten.
Und zumindest aus dem Blickfeld und das genügt schon. Wenn wir einfach den Blick auf das Schöne, zu dem wieder fähig sind und nicht nur eben auf diese seelische Narbe blicken müssen.
Super spannend. Das ist ein schönes Schlusswort auf jeden Fall. In der nächsten Folge werden wir uns mit Kindheitstrauma beschäftigen. Ich glaube, das haben wir heute schon angesprochen und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, weil ja auch da kann viel passieren und das kann dann als Erwachsener vielleicht auch wieder hervorkommen, wie ich erfahren habe. Vielen Dank, Herr Professor.
Ich danke Ihnen und vor allem für Ihre Ehrlichkeit auf diesem Gebiet. Das ist gar nicht so einfach.
Ja, nein, gar nicht so, das stimmt. Ja, ich danke Ihnen. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Musalek und Tietze im Rausch des Lebens ist eine Produktion von Happy House Media. Der Podcast wird produziert von Tatjana Lukasch und Asta Gretschische-Bester.